Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
So, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Moritz Rinke, der vielen von euch sicherlich ein Begriff ist. Und Moritz hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Unser kompliziertes Leben. Wie könnte man es besser ausdrücken? Herzlich willkommen, Moritz.
Vielen Dank, hallo.
Hi. Ja, unser kompliziertes Leben scheint ja quasi fast die Zusammenfassung von dem Gefühl zu sein, was alle schon so seit Jahren jetzt irgendwie trägt. Wie kamst denn du dazu, das Buch zu schreiben, oder was ist da der Hintergrund gewesen?
Ja, das war in der Pandemie. Ich steckte gerade, beziehungsweise mein Sohn steckte in der Quarantäne. Mhm. Und wir versuchten gerade, diese Quarantänebescheinigung zu bekommen, die dann erst eintrafen, also Berliner Verwaltung und so, eintrafen, als wir schon wieder in der nächsten Quarantäne waren. Und gleichzeitig versuchte ich, für meine Eltern diesen Impftermin mit irgendwelchen Verifizierungscodes zu organisieren. Gleichzeitig war mein Sohn online in so einem Kita-Zoom, den ich irgendwie noch betreuen musste, in dem ich manchmal verzweifelte Menschen im Hintergrund mit Kopfhörer im Homeoffice sah. Mhm. Und da war irgendwie der Moment gekommen, wo ich dachte, irgendwie ist es doch gerade recht kompliziert, das Leben. Und man müsste vielleicht anfangen, das alles aufzuschreiben. Und dann habe ich eigentlich relativ früh, schon im April in der Pandemie, angefangen, so eine Art Tagebuch zu schreiben. Und zwar immer aus dieser Privatheit hinaus in die Welt, weil ja auch für alle jetzt sozusagen Weltgeschehen komplett privat zu erfahren war. Ja, das ist ja, die Pandemie ist ja quasi raumgreifend. Ja,
ja, ja.
Und dann habe ich quasi jede Woche geschrieben und habe es dann am Ende kollagiert. Und als ich den Titel abgegeben habe, kam ich auf Unser kompliziertes Leben. Das fand ich einfach einen wunderbaren Titel für diese Zeit. Das war aber vor dem 24. Februar 2022. Und dann waren noch 9 Monate bis zum Erscheinen des Buches. Und dann kam die Idee vom Verlag und von mir, dass man die Abgabe möglichst weit rauszögert, auf Kosten der dann quasi des Marketings, weil das dann oder auch die Vertriebswege, die dann anders funktionieren. Aber damit wir diese zweite große Krise, auf die eine legte sich ja dann die eigentlich noch schwer abzuwägen, aber auch eine sehr schreckliche natürlich und der Beginn dieses Angriffskrieges in der Ukraine. Und brachte auch wieder ganz andere Folgekrisen. Also das, der Titel hätte am Ende eigentlich heißen müssen, unser noch komplizierteres Leben.
Naja, das stimmt. Das ist interessant, ne? Wie man dann irgendwie, es scheint so ein Momentum so gewesen zu sein, das sich dann bewegt hat. Und dann kam es quasi, sprudelte es aus allem raus. Ne? Denn die Kapitel sind ja auch sehr vielgestaltig. Also du hast ja eine große Bandbreite. Also die heißen jetzt unter anderem Der Frieden in Kinderhänden. Das erinnert ja so ein bisschen an das Lied von Herbert Grönemeyer, ne? Oder?
Ja, das ist wiederum, ich schreibe also quasi aus der Gegenwart, oder das Buch liest sich eigentlich aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Also es beginnt dann mit dem Krieg und mit den Gesprächen mit meinem Sohn. Also das Buch ist überhaupt sehr aus der Perspektive meines Sohnes, also Gespräche mit wie redet man mit Kindern über eine Pandemie? Ich meine, wie sollen die das aushalten bzw. hinnehmen, dass sie quasi monatelang nicht spielen können, draußen spielen können, dass sie an eine Schaukel kommen, die mit Absperrband abgesperrt ist. Also wieso erklärt man das Kindern, ja? Und oder wie erklärt man denen das, was in der Ukraine passiert? Und es ist ja so, dass auch Kinder jetzt komplett anders aufwachsen, als wir das erfahren haben. Also die Welt, die in diesen Kinderkosmos eindringt, ist ja eine vollkommen andere als bei uns. Also ich wusste, bis als ich in die Schule ging, ich wusste nicht, wer Helmut Schmidt war oder Mao Zedong oder mein Sohn, der weiß, wer Zelensky ist, der korrigiert mich sogar bei dem Aussprache des Vornamens von Zelensky, der weiß, was in Afghanistan los ist, er die Twin Towers zerstört hat. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die permanent in der Schule sogar Kindernachrichten schauen, Logo-Kindernachrichten, dass überall natürlich Welt auf sie einprasselt durch Handys, die ständig on sind, durch man geht einkaufen, da hängen Flachbildschirme mit Nachrichten. Also ich war Waldorfschüler, ja, das war mir nochmal obendrein, nochmal so eine Abkapselung von Welt. Und das, wenn ich das heute mit dem Aufwachsen meiner Kinder, also Lara ist jetzt 4, Miran 8, vergleiche, ist es vollkommen anders. Und dieses Buch ist eigentlich so eine Art Dialog auch mit vor allem mit Miran, weil er eben in dieses Fragealter kam während der Pandemie.
Ja.
Und dass ich dann quasi von einer Krise in die nächste Krise mit all diesen Folgekrisen. Und das ist ein Buch über die Kinderfragen in Krisenzeiten.
Ja, super, weil du hast meine Frage schon beantwortet, wie alt ist er eigentlich? Weil ich sage so, der wenn er dich schon korrigiert und er ist 8, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist ja auch nicht nur Segen, wenn man zu früh erwachsen sein muss. Ne?
Ja, und also ich glaube, das betrifft viele, viele Eltern. Mhm. Wie bewahrt man eigentlich die Kindheit? Und diesen Schutzraum und dass dann doch irgendwie alles Spiel ist und wie viel Welt, die lässt man zu. Und ich muss immer an diesen wunderbaren Film Das Leben ist schön denken, wo der Junge mit diesem fantastischen Schauspieler, der auch diesen Oscar dafür bekommen hat.
Benito,
ne, wie ja, nicht. Ja, genau. Genau, das
fängt mit Namen kurz, an in diesem Alter. Ne? Genau, vielleicht sagen wir kurz, worum es geht. Ne? Also es geht darum, dass der Vater eigentlich im KZ ist in Italien.
Genau.
Und seinen Sohn mit dabei hat und er seinem Sohn das quasi, er ist ein Komödiant, der Schauspieler, das verkauft, also immer versucht als Spiel darzustellen.
Genau, er versucht die eigentlich fürchterliche, schreckliche, voller Tod und voller Zerstörung. Das ist berührend, weil er selbst sozusagen seine Erschießung quasi als Spiel dem Kind verkauft und ihm dann quasi hinter einer Wand stellt und sagt, bleib da bitte stehen und dann winkt er noch und es ist herzzerreißend die Fernhaltung der zerstörerischen Welt. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Eltern auch versuchen, indem sie ihre Kindern so Schutzräume bieten, die aber oft immer wieder aufbrechen, weil sie dann zu anderen Kindern kommen. Die haben dann einen anderen Zugang zu Medien, zu Welt und auch eine andere Erziehungsmethode.
Ja.
Manchen Eltern geht es ja nicht schnell genug, dass die Kinder quasi komplett digitalisiert sind und auch eigene Handys haben. Und das ist natürlich eine Welt, die man schwer noch kontrollieren kann.
Mhm.
Und deshalb ist es, glaube ich, also Medienerziehung ist schon echt ein schwieriges Thema.
Ja, ja, nee, aber du hast recht und diese Balance. Deswegen meinte ich auch gerade so, oder ganz kurz noch ein Satz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe letztens mit einer Mutter gesprochen, die meinte, ich habe meinem Kind jetzt das iPad schon gekauft, obwohl es eigentlich offiziell erst ab 3 erlaubt ist. Ist auch interessant. Ne? Ja, ne? Aber interessant, dass er erst ab 3, aber ab 3 ist es erlaubt. Schon auch alles sehr absurd. Ne? Aber dass es mit 2 noch nicht okay ist.
Naja,
kleiner, vielleicht wird es für die Augen schlecht. So. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, war nämlich meine Eingangsfrage. Es ist Segen oder Fluch, ne? Ob man so früh, weil eigentlich werden Kinder in Krisenzeiten immer zu schnell erwachsen oder müssen zu schnell erwachsen sein, weil sie natürlich die innere Bedrohung oder wie man neudeutsch so gerne zu allem sagt, Stress, ja auch spüren, ne? Durch die Welt, durch die Nachrichten, durch die Bedrohungslage. Letztendlich so eine Pandemie, ich meine, hat Erwachsene auch furchtbar genervt. Wir konnten es irgendwie rationalisieren.
Also vor allem, wie sie mit...
Aber Kinder?
Sie spüren natürlich auch die Angst oder die Fragen der Erwachsenen, nehmen Kinder natürlich sehr genau auf und das war auch zu spüren am Anfang des Krieges. Das war eine wirklich greifbare Angst in der Gesellschaft und auch natürlich bei den Kindern. Ich kann mich an einen kleinen Disput erinnern, den wir in der Schule hatten. Da haben die Kinder dann gerade in der Zeit der Mobilisierung, also als Putin nochmal viel Militär, viele Soldaten eingezogen hat, diese Fluchtwelle aus die Flieger alle nach Antalya flogen und aus der Türkei reisten und die Leute irgendwie raus wollten und eben Militär mobilisiert wurde. Und die Kinder fingen an, in der Schule, in der Spielecke Atombombenabwürfe zu spielen. Und dann schrieb die Lehrerin eine Mail, so eine Brandmail, dass es natürlich nicht ginge. Und dann habe ich, so der innere Reflex ist natürlich dann, wappne ich mich schon und gehe ins Kinderzimmer und sage, Miran, pass mal auf, so geht das nicht. Und du darfst natürlich nicht, du bist Klassensprecher, du musst Vorbild sein, du kannst jetzt nicht in jeder Spielecke irgendwie Atombombe abspielen. Das macht ja irgendwie dein Vorbild Manuel Neuer auch nicht, der wirft Bälle ab im Spiel, aber keine Atombomben und so. Und dann fragt mein Sohn mitten in meine Rede irgendwie, ob wir denn stärker seien als Putin mit seinen neuen Soldaten. Und das ist dann auch so ein Moment, dass ich dann denke, das beschäftigt ihn.
Ja.
Und ich habe dann der Lehrerin zurückgeschrieben, dass es ehrlich gesagt nicht so einfach sei, mit dem Verbot im Spiel das zu verarbeiten, was sie aus der Welt aufnehmen. Und ich meine, die Griechen haben es ehrlich gesagt auch nicht anders gemacht. Also diese Lehre des Aristoteles, nachdem wir quasi durch, dass wir den Schrecken spannen, indem wir eben griechische Tragödien aufführen und dadurch eine Art Reinigung und Läuterung und Katharsis empfinden und einfach mit dem Schrecken besser umgehen können. Und offenbar ist das auch ein Urinstinkt von Kindern, das ins Spiel aufzulösen. Also ich habe das dann auch der Lehrerin so geschrieben tatsächlich. Also ist dann am Ende bei Aristoteles im Mailverkehr mit Grundschullehrern.
Ja.
Und das war interessant. Das hat sie, die ist eine tolle Lehrerin, die hat das aufgenommen. Ja. Wir haben dann tatsächlich sogar ein Seminar gemacht, mit den anderen Eltern, wie wir mit diesen Fragen umgehen.
Mhm.
Also ich glaube, das sind so große Herausforderungen heute mit Kindern und mit dem Zugang zur Welt und wie viel lässt man eben zu und wie viel verschließt man quasi, wie in diesem genannten Filmbeispiel, das wir gerade erwähnt haben.
Ja, genau. Naja, ich musste auch tatsächlich halt an diesen Song denken, Kinder, die Macht von Grönemeyer, ne? Die Welt gehört den Kinderhände, den Trübsinn am Ende, aber ja, das ist, die Ängste betreffen uns ja genauso, ne? Und das ist ja das erste Kapitel, da gehst du ja gleich auch auf die Zeitenwende ein. Das ist ja sozusagen das von Olaf Scholz damals postulierte.
Genau, die da gab es übrigens auch wieder auch den Kindern abgeschaut, und weil du gerade erwähnt hattest, einen Titel aus diesem Buch, der Frieden in Kinderhänden. Das ist eine Begebenheit, die sich in Antalya zugetragen hat. Da war mein Sohn, also seine Großeltern kommen eben aus oder leben in Antalya. Und da waren wir im Training bei Antalyaspor, also einem sechswöchigen Torwarttraining.
Fußballverein,
genau. Ja,
muss man dazu sagen, genau.
Türkischer Fußballverein,
ja.
Bei dem jetzt Nuri Sahin der Trainer ist, der früher bei Real Madrid spielte. Und mein Sohn will ja quasi Nationaltorhüter werden.
Aha.
Und danach ist Bundeskanzler. Und der hat dann mit einem ukrainischen Jungen zusammen dieses Torwarttraining absolviert. Also die mussten sich immer, es waren mehrere Jungs, aber die mussten sich immer die Bälle zuwerfen. Und an Antalya sind sehr, sehr viele ukrainische Flüchtlinge, andere als in Berlin, nämlich sehr, sehr reiche, die alle dort ihre Autos hinüberretten und sich Wohnungen kaufen. Und aber seltsamerweise auch die Russen.
Auch.
Antalya ist eigentlich eine Stadt, in der quasi Russen und Ukrainer Haus an Haus sogar, es gibt sogar WGs mit Russen und Ukrainern, und es ist eigentlich eine ganz schöne Utopie des Zusammenlebens in Antalya.
Stimmt,
auf jeden Fall kam irgendwann ein russischer Junge auch in dieses Torwarttraining, der kam später, also nach zwei Wochen kam dieser russische Junge dazu, und dann sagte ich zu meinem Sohn, mach doch mal mit dem anderen Jungen das Training heute, und dann kam dieser Russe mit dem ukrainischen Jungen zusammen. Und dann sah ich diese beiden Eltern am Zaun, also den ukrainischen Vater und eine Mutter des russischen Jungen, die eine Rechtsanwältin ist, die gesagt hat, sie würde dieses Unrecht nicht mehr aushalten und hat eben die Moskau verlassen. Und dann standen diese beiden Eltern am Zaun und sahen, wie ihre Kinder sich die Bälle zuwerfen.
Ja, interessant.
Und das hat auch diese, hat auch was mit diesen Eltern gemacht und natürlich auch mit mir und auch mit den Kindern, vermute ich jetzt mal am wenigsten. Aber es war wunderschön zu sehen, wie einfach oft, also, oder dass der Frieden einfach quasi in so zärtlichen kleinen Fingern und Händen liegt.
Ja, stimmt. Und dass auch so die Begegnung von Mensch zu Mensch, bevor der Mensch politisiert wird oder, sagen wir mal, polarisiert wird, auch einfach ein ganz normaler ist. Ne? Letztendlich haben wir alle erstmal Grundbedürfnisse und bei Kindern kommt so Essen, Trinken, Atmen, Schlafen noch das Spiel dazu und dann verliert sich das so und dann wird das alles so aggressiv. Aber schön, wie du gesagt hast, auch ein Ort der positiven Utopie, der vielleicht in Antalya gezeigt wird. Übrigens ist es in Berlin nicht ganz unähnlich. Also ich sehe viele ukrainische Autos hier, das sind immer sehr dicke Autos. Das wird aber damit zu tun haben, dass die Leute, die das Land schnell verlassen konnten, die Mittel dazu hatten oder möglicherweise auch finanzielle Mittel, die sie verschieben konnten aus dem Land. Denn das hat ja Zelensky sehr schnell gestoppt, ne? Dass erstens sozusagen wehrfähige Männer das Land verlassen und zweitens, dass das Geld aus dem Land gezogen wird. Das wollte er natürlich verhindern. Aber ich glaube, einige haben es halt geschafft und man hätte wahrscheinlich selber auch nichts anderes gemacht. Wenn in diesem Land Krieg wäre, würde ich wahrscheinlich auch als erstes versuchen, mit so viel Hab und Gut und Auto und so viel wie möglich, vor allem mit meiner Familie natürlich, das Land zu verlassen. Aber ob es hier auch WGs gibt von Ukrainern und Russen, das habe ich ja noch nicht gehört. Aber also hier zumindest in Charlottenburg, wo wir beide ja wohnen, gibt es hier zumindest, so in Kudamnir gibt es wahnsinnig viele Ukrainer und Russen. Ne? Also es gibt Cafés, da hört man nur.
Ja, und vor allem auch sehr viele Charlottenburger, von denen ich es weiß, die auch ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Mhm. Und also bei uns war das, wir hatten Tatjana eine Zeit lang bei uns, die wollte eigentlich nur, war auf der Durchreise.
Ja.
Die hatten wir über ein paar Ecken, zu der hatten wir Kontakt bekommen und dann hatten wir sie eingeladen und dann war sie hier. Das war ganz am Anfang im März, also Mitte März kam sie und ich hatte in der Zeit quasi die ersten Lesungen mit diesem Buch. Mhm. Und dann, das war noch nicht dieses Buch, es war ein anderes Buch, es war der Roman davor, genau. Und, und hatte so meinen Lesealltag und Tatjana saß in der Küche und hatte eine App mit Bombenalarm in Kiew, weil ihr Mann patrouillierte und am Anfang eben wie auch jetzt gerade wieder Kiew unter Beschuss stand, also ganz stark. Und ich hörte jeden Abend diesen Bombenalarm aus Kiew. Und da gab es dann so eine Szene, dass ich einmal aus einer Apotheke kam, weil die Kinder irgendwie Schnupfen hatten und Erkältung und holte dann so Nasentropfen aus einer Tüte und Erkältungsmedikamente. Und gleichzeitig fielen wieder Bomben auf Kiew und es eben parallel. Und es war so beschämend, diese Nasentropfen aus einer Tüte zu nehmen, während gleichzeitig eben ein Bombenhagel über ihren Mann da niedergeht. Und diese Parallelität, in der wir leben und eben auch dann Kinder, die sich also wissen eben, dass es eben die Welt teilweise ziemlich schrecklich ist. Und gleichzeitig versuchen wir hier das behütete Leben zu bewahren, beziehungsweise haben es ja auch. Und das ist, glaube ich, oft sehr schwer, diese Ambiguität für Kinder. Ich meine, es ist wunderbar, dass sie diese Fähigkeit haben, Ambiguität zu erlernen. Eben das brauchen ja auch Kinder, dass sie das Paratheit und das verschiedene Dinge gleichzeitig, dass das Schlimme und das Schöne sehr beieinander liegen können und dass es Unsicherheiten gibt. Und aber das ist in der Krassheit oder oft schwer zu vermitteln. Auch in Antalya ist diese Flüchtlingskrise ja wirklich viel sichtbarer als hier. Gerade auch, weil das
Wieso?
Der Staatspräsident Erdogan ja quasi mit den syrischen Flüchtlingen auch Politik macht. Einerseits als Druckmittel auf die EU und auf den Westen und zum anderen eben auch als quasi Wahlmasse. Er hat ja quasi 1 Million Stimmen quasi generiert aus syrischen Flüchtlingen. Und es wird sich aber wenig um sie gekümmert. Die sind halt auf den Straßen und es ist ein völlig anderes Bild, das ist, wie wir es kennen. Und da, wenn wir dann in der Türkei sind, ist das eben auch, also wie erklärt man quasi diese andere Welt, die wir jetzt in diesen Krisen, in der Pandemiekrise oder auch in der Ukraine-Krise, die ja, oder dieser Krise des Krieges, die ja dann wiederum Folgen hatte, mit Inflationskrise, mit Energiekrise, aber das sind alles sozusagen Krisen, die uns sich mit uns selbst beschäftigen, dann klopfen. Ja. Dann klopfen immer in unsere eigenen Krisen, klopfen die anderen Krisen an. Das war im Fall der Pandemie dann irgendwann, plötzlich gab es, also die fächerte sich ja dann in Impfkrisen und Spaltungskrisen, aber irgendwann wurde es wieder heiß, dann quollen die Flüsse über, dann gab es ein Flusssterben, dann wurde es zu heiß, dann merkten wir, die Klimakrise gibt es ja auch noch. Und jetzt spüren wir auch gerade wieder sehr stark durch das Erstarken der AfD natürlich auch wieder diese andere Krise, die Migrationskrise, auch durch das, was jetzt auf dem Mittelmeer passiert. Und diese Komplexität an Disparatheit und an Zerfall, ja, das finde ich, und das ist immer auch sichtbar. In Städten wie Antalya ist es einfach nicht leugbar.
Ja.
Und es ist drängt zur Erzählung und auch zur Klärung, und das ist dann oft mit das ist für Kinder oft ist, ich sehe das auch mit sehr traurig oft, dass diese Welt einfach nicht sich so darstellt, wie wir es früher erlebt haben.
Ja,
ich weiß noch, wie wir, da bist du jetzt wahrscheinlich auch noch zu jung, aber die erste große wirkliche Panik war Tschernobyl, und wir hatten Klassenfahrt und dann fing es an zu regnen und wir liefen in Italien panisch in irgendwelche Cafés, aber das ist sozusagen das ist die einzige Bedrohung, an die ich mich in meiner Kindheit erinnern kann, ja.
Ich erinnere mich allerdings auch noch an Tschernobyl. Ich weiß noch genau, ich war drin und schaute Fernsehen und sah das, und meine Mutter war im Garten und ich sagte, Mama, du musst reinkommen. Aber ich war wirklich noch ein bisschen klein, und dann war es aber so, infolgedessen durften wir keine Milch mehr trinken. Milch wurde weggeschüttet, ne? Ganz viel Milch, weil die über dieses Gras, was die Kühe aßen, kamen die runtergeregneten Becquerel, also diese radioaktive Einheit, die man dann da gemessen hat, in die Milch. Und dann wurden alle Feldfrüchte, Salate und so weiter, alles, was draußen war, wurde weggeschmissen. Und das ist wirklich ein bisschen absurd und gleichzeitig grausam und menschenverachtend. Ich habe einen Freund, der im Osten, also in der DDR groß geworden ist, der sagte, wir wussten ja nichts vom Atomunfall. Klar, es wurde zensiert, ne, von brüderlichen Russland. Und wir wunderten uns, dass wir so viel gutes, grünes Essen aus dem Westen bekamen. Die haben die ganzen Salate bekommen, weißt du, wie ich meine? Unglaublich auch, ne? Wie menschenverachtend.
Ja.
Ja, genau. Und es ist ja, man wundert sich ja, also heute ist ja sogar im Bayerischen Wald noch extrem viel Radioaktivität im Boden, deswegen sollen wir auch die Pilze von dort nicht essen, ne? Oder zum Beispiel ist bekannt, dass Wild, was dort gejagt wird, wird mit dem Geigerzähler untersucht.
Oh Gott.
Naja, weil die Wildschweine zum Beispiel ja in den Boden reingehen mit der Schnauze und tiefliegendes Essen und Wurzelwerk. Und da sitzt das immer noch drin. Die berühmte Halbwertszeit, die Radioaktivität ausmacht, ist ja oft hunderte, tausend Jahre. Da ist noch nicht viel zerfallen. Und diese Tiere werden mit dem Geigerzähler untersucht. Und wenn sie zu hoch strahlen, müssen sie also auch entsorgt werden in der Tierkörperverwertungsanlage. Oder sie gehen ins Katzen- und Hundefutter. Ne? Und das ist
noch heute rückverfolgen, dass das offenbar mit Tschernobyl zusammenhängt. Aber das ist, sind die Tiere ja sehr alt geworden.
Nein, die sind neue Tiere. Aber die suchen immer im gleichen Boden. Der Boden hat der Boden erhält die Kontaminierung noch. Weil das ja eben also man hat ja immer so das Gefühl, die Welt ist riesig, der Boden ist so tief, aber das versickert ja nicht in Ewigkeiten. Das hängt im Boden, hält es fest und hält seine Halbwertszeit. Und es ist ja auch so, Radioaktivität erzeugt ja dann auch Spaltprodukte. In Bayern, Bayerischer Wald. Und Wild im Bayerischen Wald ist immer noch hochgradig belastet, muss man wissen. Ja, also Tschernobyl, genau, das war die eine Katastrophe. Und ansonsten hatten wir ja natürlich so ein bisschen mehr so ein heile Weltgefühl. Ne? Es wird ja jetzt auch immer so beschrieben, dass die großen Disruptionsprozesse, die Gesellschaft seitdem erschüttert hat, ne? Das ist auch teilweise, ja, du nanntest Flüchtlingskrisen, ich will aber auch einfach auf sowas eingehen wie die Digitalisierung. Ne? Letztendlich hat die Omnipräsenz von Informationen, der Austausch von Informationen, die letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir die Wertigkeit von Informationen anders einschätzen. Oder dass bewusst negative oder falsche Informationen wie Trolling, Trollfabriken, Fake-Informationen auch ja auch sich hinter die anderen mischen. Wenn es da früher ja immer noch so eine Art Filterinstanz gab, dem man mehr oder weniger vertrauen konnte durch die Presse, hat man ja jetzt so diesen Wildwuchs. Jeder ist ein Sender auf einmal in diesem Welten. Ja,
und die, was natürlich auch durch diese Krisenpandemie oder eben auch Zeitenwende stark zu spüren war, war eben durch die Fragen, die aufkamen, eine starke Polarisierung, also auch eine Art sehr dualistische Weltauffassung. Entweder stimmt das eine oder das andere, aber die Grautöne waren völlig ausgenommen. Und entweder gab es Menschen, die Impfmaßnahmen oder die Corona-Maßnahmen fast überbordend streng auslegten und eigentlich viel zu gut umsetzten, und andere wiederum, die in der Leugnung viel zu leugnerisch waren. Also es spaltete sich eben so, und das wissen wir ja alle, dass man ja auch teilweise mit Menschen, denen man eigentlich nahe stand, irgendwann nicht mehr reden konnte, weil es hatte ja fast was Religiöses gehabt.
Fanatisch auch.
Religionsstreit, so ein Abendmahlstreit wie unter Zwingli und Luther und weil jetzt hießen sie irgendwie Drosten und Wodak oder wie damals diese oder Bhakti oder wie sie hießen, jeder hatte ja solche WhatsApps, die dann rumgeschickt wurden.
Ja.
Und ein ähnliches, aber auf einer weitaus intellektuellen Ebene fand ja dann mit diesen Waffenlieferungen statt. Ja, also
stimmt.
Wo sich eben auch wiederum eine ganze Kulturlandschaft spaltete in dieser Pazifismuskrise.
Ja.
Dann bist du für oder bist du gegen Waffen, und mit diesen Attributen dann, wenn du eben gegen Waffenlieferung bist, dann bist du eigentlich zur schlechten Seite, antagonistische Verquerung dann, dass die eigentlich immer Frieden wollten, plötzlich sozusagen als Menschen, als Zyniker dastanden.
Die Welt nicht mehr
verstehen konnten, wie die dann schon fast bemitleidenswerte Ali Schwarzer. Das macht auch meine Skepsis gegenüber dem vielen Reden in der Gesellschaft, also Podcasts zum Beispiel, ich rede deshalb auch manchmal so ein bisschen vorsichtiger oder langsamer, weil ich immer denke, dass als Schriftsteller bin ich derjenige, der meine Sprache kontrolliert im Schreiben und dann auch wieder zurücknehmen kann. Im Sprechen ist, man spürt ja immer selber, dass Menschen in der Sprache, wenn man so anderen zuhört, immer quasi sich mehr positionieren, als wenn sie darüber nachdenken würden, also wie ein Autor meinetwegen im Schreibprozess. Also das ist das ist natürlich die Versprachlichung oder die Meinungswelt ist natürlich auch eher dann dualistischer, dass man sagt, das ist richtig und das ist falsch, oder ich bin dafür und ich bin dagegen. Darum ist eine, das muss ich sagen, auch eine leise Skepsis gegenüber diesem schnell eine Meinung haben. Ja? Nicht einfacher geworden gerade durch diese Verkomplizierung der Welt in den letzten 3 Jahren.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Dein Beispiel aufgreifend, der Pazifismus, fand ich tatsächlich eine ganz interessante eine Denksportaufgabe. Ne? Also es gibt ja so in der Logik, auch in der philosophischen Disziplin der Logik, gibt es ja so viele also irrationale Denkfragen, die man sich stellen kann, um das Denken daran zu üben. Und in dem Fall im Pazifismus, wie du es gesagt hast, die eigentlich immer für Frieden waren, und weißt du noch, früher sagte man Frieden schaffen ohne Waffen, das war das Credo der Friedensbewegung. Ja. Und die waren auf einmal die eigentlich als, wie du schon sagtest, menschenverachtend galten. Ja. Und man selber sah sich ja so ein bisschen in diese Situation. Und gleichzeitig sind es ja immer noch Waffen, die dafür gemacht sind, zu töten. Aber wenn eine Waffe nur eine ein Verteidigungswerkzeug ist.
Ne? Ja, heute stellt man sich hin, also zum Beispiel Anton Hofreiter.
Ja, interessanter
Mann. Der dann Scholz eben kritisierte, aber glaube ich, aus dem zur Rückweisung, dass er eben kein Ministeramt bekommen hatte, war er einer der ersten großen Kritiker des Scholz'schen Zögerns. Scholz hat ja mal gezögert, also vor dem großen ersten Treffen der Verteidigungsminister in Rammstein am 26. April, also zu Beginn des Krieges, gab es ja eben einen sehr behutsamen Scholz. Und erst dann nach Rammstein hat er sich zu diesen Waffenlieferungen entschieden. Und das war ja auch da, wo diese Kategorien quasi sich ins Schwanken geraten, über den Pazifismus. Und ich musste immer an ich bin ja in Worpswede groß geworden, also in einem mit sehr viel umgebenen Pazifisten. Und wir lagen immer an irgendwelchen Flussufern mit unseren Müttern, die natürlich alle nackt badeten, und es waren alles, die lasen uns Gandhi-Texte vor. Und also Worpswede, muss man sagen, war so ein bisschen, da wurde so 68 etwas verspätet nachgeholt, weil man in Norddeutschland alles immer ein bisschen verspätet irgendwie ankommt. Und habe ich dann 68 noch so aus den, so quasi noch 78 und 80 aus den Kinderaugen beobachten können.
Ja.
Also auch mit so Apo-Allüren, und wir Kinder mussten uns immer selber zu Bett bringen und suchten uns dann auf Partys irgendwelche Schlafecken aus, weil die Eltern irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt waren. Naja, auf jeden Fall flogen immer die Bundeswehr-Hubschrauber ganz flach über die Flusslandschaften. Nicht etwa, weil sie irgendwie die Gegend absicherten, sondern weil sie sich die doch recht schönen Pazifismusfrauen, die ja alle komplett nackt waren, begutachteten. Und das, also dass die Bundeswehr eben auch mal anderes tat und so den Pazifismus sich so von oben besehen hat. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes, altes, vergangenes Bild.
Ja.
Und in dem Zuge dieser Briefe an den Bundeskanzler, also für oder gegen Waffen, gab ja zwei. Die einen, die eben forderten, man dürfe keine Waffen liefern. War der erste Brief, dann kam ja diesen Gegenbrief.
Ja.
Ich habe natürlich auch dieses händeringende, welche Position habe ich jetzt im Kulturbetrieb irgendwie gespürt. Also es gab ja auch Leute, die haben den einen Brief unterschrieben, und dann haben sie ihre Unterschrift zurückgenommen und haben den anderen unterschrieben, weil es ihnen irgendwie plötzlich opportuner erschien, den zu unterschreiben. Oder manche waren beleidigt, dass sie beim ersten nicht unterschrieben, also gefragt wurden, ihn zu unterschreiben, und dann den anderen unterschrieben haben. Also es war auch schon eine recht unter den Intellektuellen eine Art Komödie, ja.
Es war eine Komödie, ja.
Und vor allem, wenn man es jetzt von den komischen Aspekt abzieht, eben aber auch so ein Ringen, dass ich quasi mein eigenes Weltbild auch begraben muss. Also dass ich jetzt, dass es jetzt irgendwie eigentlich pazifistisch ist, für Waffen zu sein. Also diese Verkehrung.
Ich erinnere mich, du hattest auch einen Artikel damals dazu geschrieben, ne? Gerade über diese Komödie.
Ich nannte das den Krieg der Briefe.
Ja, genau. Ich erinnere mich, habe ich damals gelesen.
Ja, das war in dieser Hochzeit der auch Spaltung unter den Kulturleuten.
Und du hast völlig recht, also inhaltlich, man musste es auf einmal, das ist im Grunde wie so ein Paradoxon, ne? Weil man musste man für Waffen sein, um für Frieden zu sein oder um Menschenrechte zu oder Menschenleben zu schützen.
Ja, und ich habe es natürlich selber, ich habe ja selber diese Volte auch nachvollziehen können und habe es ja auch, ich hatte ja Tatjana in diesem Haus, die um ihren Mann fürchtete, und ich habe selbst ukrainische Freunde, die wir durch die Autoren-Nationalmannschaft kennengelernt haben, weil wir schon zweimal gegen die Ukraine gespielt haben, also ganz wunderbare Autoren dort. Und die, mit denen wir noch im Kontakt über Facebook standen und die dann am Anfang mit Outdoor-Kleidung irgendwie da in die Schlacht zogen. Und es war
Wahnsinn.
Furchterregend, wirklich auch das mit anzusehen. Aber auch dieser Wille und diese Überzeugung, diese Wut und Fassungslosigkeit. Mhm. Oder Tatjana, die eine Mutter hat, ihre Mutter ist Russin und ihr Vater ist Ukrainer und sie hatte noch hier bei uns im Haus dann aus ihrer mit ihrem Telefon dann immer nach Moskau angerufen und mit ihrer Mutter zu sprechen über das, was sie mit ihr in Kiew erlebt hat, nämlich auch da hatte sie mit ihrer Mutter telefoniert, die immer in Moskau war. Mhm. Und die Mutter hat es immer geleugnet, was passiert. Natürlich, weil sie dieses Gift der Propaganda gefressen hat.
Ja.
Dann hat die Tatjana dann irgendwann diesen Hörer quasi über den Balkon in den Bombenalarm gehalten. Und auch das war dann immer wieder quasi ein Fake.
Wahnsinn.
Bis sich einfach dieses Verhältnis komplett zerstört war, eben durch diese zwei Welten, in denen die lebten.
Das ist hochinteressant. Also in ihrer Person ja auch quasi das kumuliert. Ne? Ja. Ich weiß noch, in einem anderen großen Konflikt Palästina gegen Israel, der jetzt anders gelagert ist und jetzt irgendwie ja auch ewig schon schwelt. Ne? Auch eigentlich, also eben Tschernobyl sagt, seit wir Nachrichten gucken, gibt es diesen Konflikt, oder?
Das ist ein ewiger.
Jedenfalls da gibt es ja auch immer so Geschichten, dass dann Paare, zum Beispiel ein Palästinenser ist ein Jude, ein Paar bilden, also ein Liebespaar bilden und dass diese Konflikte in dieser Beziehung tragen. Das ist ja hier dann auch bei ihr so gewesen. Das ist hochinteressant. Mhm.
Obwohl das vermutlich der einzige Weg ist, um Empathie und Verstehen der Gegenseite zu ermöglichen, wenn sich Menschen zusammentun, die eigentlich
das stimmt.
Mit unterschiedlichen Weltauslegungen gefüttert wurden. Ja. Und das ist in diesem Fall von Tatjana und ihrer Mutter natürlich besonders krass gewesen.
Ja, gut gesagt. Ja, schön gesagt, gefüttert worden. Ich musste daran denken, als vergangene Woche kürzlich oder vor wenigen Tagen dieser Marsch auf Moskau kurz anschloss, die Wagner-Gruppe. Da wurde ja Moskau abgesperrt und das Zweite, was die Medien meldeten, Google News war blockiert worden von den russischen Sicherheitsbehörden. Wir haben als erstes mal Google News blockiert.
Ja, da geht es natürlich ich meine, der Wagner-Anführer hat ja auch quasi die Lügen des Kriegsbeginns ausgesprochen und natürlich auch deshalb, weil er den ganzen Militärapparat hasst. Mhm. Also auch mit dem Verteidigungsminister offenbar sich bis auf Blut bekämpft hat. Und das ist natürlich dann für Putin eine missliche Lage, dass ihm quasi die Deutungshoheit verloren geht. Aber eigentlich auch das Ganze war ja so ein Tagesdrama.
Das war ein Tagesdrama.
Hat der dritte Schlechter quasi die beiden anderen Schlechter irgendwie
Lukaschenko
moderiert.
Ja,
genau. Und man weiß nicht so richtig. Aber ich glaube, es ist zumindest so ein, wie das jetzt im Außenministerium heißt, so eine Art Haarriss gibt es jetzt. Und wer weiß, vielleicht klafft der dann noch mehr auf. Das wäre natürlich gewünscht.
Genau, aber gleichzeitig hat man im Außenministerium ja gerade auch ganz schön viel Angst, dass Putin erstens jetzt sehr viel aggressiver reagieren könnte, um seine Macht wieder zu beweisen. Innenpolitisch. Oder zweitens, dass halt, wenn es diesen Riss gibt, es möglicherweise noch einen viel brutaleren Machthaber geben könnte, falls Putin geputscht würde und das vielleicht ein Militär sein könnte oder sowas.
Denn man ja, das hat man sich, das, die Aussicht, dass natürlich ein Putsch geschieht und
dann Demokratie einzieht.
Genau, und die Wagner-Truppe dann im Kreml einzieht, das ist natürlich auch eine grauenvolle Vorstellung. Ja,
ja genau.
So wird es auch nicht kommen.
Nein. Also ich weiß gar nicht, man soll das Grauen ja gar nicht so teilen, aber ich habe zufällig eine diese Exekution gesehen, die einer der abtrünnigen Wagner-Kämpfer erfahren musste. Also Es gibt ja diese Rekrutierung von Strafgefangenen und es gibt ja gleichzeitig, um den absoluten Gehorsam herzustellen, weil er natürlich auch weiß, es sind schwere Jungs, böse Jungs, die man auch mit entsprechendem Druck halten muss, gibt es ja die Bedrohung bei Befehlsverweigerung, bei jeglicher Art von die sofortige Tötung auf die, wie es so heißt, Wagner-Art. Und ich habe den Fehler gemacht, mir das Video anzugucken, das in Deutschland gesperrt ist, auf der Seite der New York Times zu sehen ist. Mhm. Und ich will es nicht zu deutlich machen, aber sagen wir mal so, der Delinquent wurde mit breitem Klebeband der Kopf an einen Stahlpfosten gebunden und dann wurde ihm der Schädel mit einem riesigen Vorschlaghammer eingeschlagen. Das muss man nicht unbedingt sehen, aber man muss sich vorstellen, glaube ich, dass die Wagner-Truppe nochmal mörderischer und brutaler, zynischer, menschenverachtender vorgeht, als wahrscheinlich schon noch die ganze russische Armeeführung. Aber gut.
Man kann sich diesen abgrundtiefen Hass natürlich der Ukrainer vor diesen fürchterlichen Schlechtern irgendwie vorstellen. Also Krieg ist, ohne Worte. Ja.
Ist wirklich ohne Worte. Ja, umso paradoxer. Also ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ne? Also ich war nicht beim Bund. Ich bin tatsächlich dann auch noch ausgemustert worden. Ich habe also sozusagen jetzt keinen Ersatzdienst geleistet zu unserer Zeit. Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, bei uns gab es noch so einen Wehrdienst, also Männer mussten noch zum Militär. Ich weiß nicht, warst du beim Bund?
Nein, ich habe auch verweigert. Ich habe oft darüber nachgedacht, wo jetzt wohl meine Kriegsdienstverweigerung, schriftliche, man muss das ja schriftlich formulieren, wo die jetzt eigentlich liegt, in welchem Kreiswehramt in Osterholz-Scharmbeck im Norden und vor allem, was da drin steht. Und da gab es ja früher dann immer diese Sätze, die man schreiben musste, um eben dann erhört zu werden. Ja.
Die Gewissensfrage musste man eigentlich.
Genau. Und die Gewissensfrage, also natürlich hat man diese Gewissensfrage so beantwortet, wie es richtig sein muss, aber ehrlich gesagt, wenn man ehrlich ist, würde man natürlich die Familie verteidigen.
Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, und insofern ist man dann auch schnell wieder beim Jahr für Waffenlieferungen.
Genau, ja. Genauso ging es mir auch. Ja. Mhm.
Ich glaube auch, unser ehemaliger Bundespräsident Gauck, der ja eigentlich bekanntermaßen Pfarrer ist, hat ja auch eine sehr klare Position bezogen, natürlich auch mit der DDR-Vergangenheit und dem Bezug eben zu Russland, dass er sehr stark immer für diese Waffenlieferung plädiert hat. Ja, aus einer Sicht eines Kirchenmanns. Ja,
ja, aber genauso wie es dir ging, ging es mir nämlich auch. Ich habe auch das nachvollzogen, dass ich damals auch so absolut dagegen war und jetzt eigentlich auch gedacht habe, naja, die müssen sich ja verteidigen können. Und da merkt man ja doch, okay, ich will nicht sagen, der Pazifismus hat auch eine naive Komponente. Aber ich glaube, was uns so unglaublich irritiert daran ist, dass wir ja irgendwie letztendlich einen Progress in der Zivilisationsgeschichte des Menschen sehen wollen.
Ja.
Und dass wir, glaube ich, nicht gedacht haben, man hat ja auch die ganze Zeit die Bundeswehr, das heißt ja jetzt immer so kaputt gespart, aber ich meine, man hat immer gedacht, ach, das ist nutzlos, da steht halt noch so bei Manneken rum, man ist eh in der NATO eingebunden im Falle des Falles. Aber jetzt auf einmal fühlt man ja auf einmal wieder eine Bedrohung und man merkt, wie schnell doch ein Krieg, ne? Also irgendwie so in der Geschichte hat man immer so, lernt man, was der Grund war, warum ein Krieg auskommt. Aber dass es immer wieder so schnell passieren kann und so nah, das hat doch uns alle, glaube ich.
Na? Liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Koppa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Sehr überrascht.
Und ja, betroffen. Das, ja. Genau, dass die, dass hinter der glatten Fassade, die wir so alle irgendwie auch leben und sehen, plötzlich so dieses das Schlechtertum hervortreten ja. kann und wie schnell und wie nah vor allem das war ja also
und wie nah,
mit
und
Europa. Nah. Es gab natürlich immer Kriege, die wir aber immer gut wegretuschiert haben. Plötzlich ist er eben nicht mehr so gut zu retuschieren, weil die ganzen Züge hier in Berlin ankamen.
Ja.
Aber um nochmal vielleicht nochmal den Bogen zu spannen, auch mit Blick auf die Uhr, weil ich tatsächlich den jungen Mann Klar, abholen muss gleich, über den wir gesprochen haben in der Schule, die, was eben es so schwer macht, also wenn wir jetzt sagen, wir haben den Weg unserer Kriegsdienstverweigerung quasi jetzt nochmal beschritten innerlich und gesehen, dass eben Waffenlieferungen notgedrungen komplett richtig sind, dann hat aber auch, weil wir auch über das dualistische Weltbild heute erzählt haben, dass man entweder immer für das eine oder das andere ist, aber dass eben dieses Dazwischen, das haben wir in der Pandemie gesehen, das haben wir jetzt in der, in der im Kriegsgeschehen erlebt mit den Spaltungen, wir werden es wahrscheinlich in weiteren großen Krisen wieder immer erleben, dass wir uns immer wieder quasi auf die eine oder andere Seite schlagen, aber das Dazwischen, und das Dazwischen bedeutet natürlich hier, wo ist eigentlich trotz dem Für und Ja für Waffenlieferungen der Weg an den Tisch oder zurück zur Diplomatie? Also Diplomatie gilt quasi fast als Schwäche. Mhm. Wenn ich unsere Bundesaußenministerin sehe, punkten natürlich Politiker auch mit dieser gezeigten Stärke und mit dieser und das ist quasi ein, es kommt gut gerade auch in den Mainstream-Medien sehr gut an. Und was wir darüber auch, glaube ich, vergessen ist, dass wir, dass Politik eigentlich dafür da ist, auch letztendlich auch die Schlimmsten wieder aneinander zu nähern. Und, und die großen Diplomaten, die sehe ich überhaupt nicht mehr in der Politik. Mhm. Also es sind alles auch Dualismus-Player.
Das stimmt.
Und das ist eigentlich auch eine Lehre dieses komplizierten Lebens, dass ich in den letzten 3 Jahren gespürt habe, dass wir uns die Fähigkeit abhanden gekommen ist, ja, Ambiguitäten und zu ertragen und auch quasi in dieser Unsicherheit nicht immer wieder auf die eine oder auf die andere Seite entschlagen auf das, und das eine als richtig und das andere als falsch erklären, sondern dass wir irgendwie auch dazwischen schauen. Also dieser ein tolles Buch erschienen von Peter Sloterdijk, der übrigens heute 75 wird, über die Farbe Grau. Also die Farbe Grau ist eine interessante Farbe. Sie ist zwar blöderweise grau, aber es ist eben nicht schwarz und weiß. Und deshalb ist Grau interessant.
Die Zwischentöne, ja. Mhm. Ja, Moritz, also ich finde, das will ich fast so als Schlusswort stehen lassen. Dann danke ich dir schon mal für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir das in mannigfaltig fortsetzen, unser Gespräch über das komplizierte Leben.
Sehr gerne.
Ja, ich freue mich. Und wünsche ich euch jetzt erstmal gutes Kicken, ne, deinem Sohn.
Ja, dem hole ich jetzt erstmal von der Schule ab und ob wir, also Fußball hat er morgen, er steht vor einem Vereinswechsel und hat morgen Training in einem neuen Verein und dann am Sonntag ein Torwarttraining beim Bundesliga-Torwart. Und das ist natürlich jetzt mächtig aufgeregt.
Sehr aufregend. Okay, dann vielen Dank und auf bald, lieber Moritz.
Ja, auf bald. Tschüss.
Danke, tschüss.
Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.